Die Radio Wissen. Hörsaal.
Das hört sich ja alles gut an, den Anstieg der globalen Erwärmung auf unter 2 Grad drücken zu wollen, gegenüber dem Beginn der Industrialisierung. Glaubt ihr daran? Hans-Jürgen Bartsch präsentiert euch heute im Hörsaal jemanden, der erklärt, dass das so gar nicht funktionieren kann, weil bei dem Beschluss in Paris 2015 etwas ganz Entscheidendes übersehen worden ist.
Große Megastädte stehen in fast allen Regionen, in denen man sie beobachten kann, in Afrika, in Asien, vor dem Verkehrskollaps. Sie können ihre Infrastrukturprobleme kaum noch lösen.
Die Leute sind ja nicht gezielt von A nach B unterwegs.
Wie kann man sich eine im Wesentlichen emissionsfreie Energieversorgung vorstellen? Das Stadtthema ist noch immer ein Spezialistenthema.
Deshalb kann man an Städten besonders gut sehen, was sich in der gesamten Gesellschaft abspielt.
Und die Zahl der Menschen, die in Städten lebt, die wird sich bis 2050 auf 6,5 bis 7 Milliarden Menschen erhöhen. Dann werden 80% der Bevölkerung in Städten leben.
Wie können Städte sich überhaupt anpassen? Wie können sie gut überleben?
Von heute bis 2050 werden wir jede Woche weltweit Städte für 1,6 Millionen Menschen hinzubauen.
Dass wir jetzt hier nicht mehr so viele Flüchtlinge haben, heißt ja nicht, dass es keine mehr gibt.
Wenn wir die Städte, die jetzt entstehen, so bauen wie die Städte, die wir kennen, dann laufen wir in große Umweltprobleme hin.
Heute und morgen berichten wir im Hörsaal von der Entwicklung der Städte. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das 2-Grad-Ziel kann deshalb nicht erreicht werden, weil der Bau neuer Städte so viel klimaschädliche Stoffe ausstößt, dass Einsparungen an anderer Stelle völlig nutzlos sind. Also glaub bloß nicht daran, dass Umweltzonen in den Städten da noch irgendetwas bringen oder eure Plaketten. Wenn Städte weiterhin so gebaut und erweitert werden, wie von den Experten vorausgesagt, wird's richtig abgehen mit der globalen Erwärmung. Die Politiker haben diesen Bereich nämlich völlig vergessen. Oder besser, nicht gekannt, als sie das 2-Grad-Ziel beschlossen haben. Was nun? Der Leiter des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, Professor Dr. Dirk Messner, erklärt euch nun fast eine Stunde lang, wie es zu diesem Fehler kommen konnte und ob man vielleicht doch noch etwas tun kann, um ihn noch rechtzeitig zu bereinigen. Gesprochen hat er auf der Berliner Sommeruni am 29. August 2016 einer jährlichen Veranstaltung der Berliner Akademie in Kooperation mit der dortigen Technischen Universität. Das Motto diesmal: Zukunft der Stadt, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Messner ist auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Er berichtet uns zunächst, wie er mit der Kanzlerin über das Thema gesprochen hat.
Und da haben wir sie getroffen im Bundeskanzleramt nach der gescheiterten Klimakonferenz in Kopenhagen im Jahr 2009. Da waren wir alle, die sich mit globalen Umweltfragen beschäftigen. Ich gehöre auch dazu. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung, den ich mit John Schellenhuber leite, ist ja das Klimaberatungsgremium der Bundesregierung. Da hat die Frau Merkel uns gefragt, jetzt hat das mit den Klimaverhandlungen zunächst mal nicht funktioniert. Aber wenn wir jetzt Ihre Analyse ernst nehmen und wir wollten tatsächlich die globale Erwärmung, die Klimaproblematik in unsere Wirtschaft einbauen, wie sähe denn eine klimaverträgliche Weltwirtschaft überhaupt aus? Was sind die Sektoren, auf die es da ankommt? Wie schnell müssen wir die Emissionen dann hinunterbringen? Und wir haben dann eine Studie vor diesem Hintergrund gemacht, die 2011 veröffentlicht worden ist. Und diese Studie hieß die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Ein Gesellschaftsvertrag. Und in dieser Studie haben wir gezeigt, dass wenn man klimaverträgliches Wirtschaften hinbekommen möchte, dann geht es im Kern um 3 große Sektoren. Und ich komme jetzt gleich zu meiner Studie von 2016. Dann geht es um 3 große Sektoren. Es geht natürlich, wie Sie alle wissen, wenn es um die Klimaproblematik geht und die Emissionsreduktion, dann geht es um unsere Energiesysteme. Und das war ein großes Kapitel in der Studie von 2011. Wie kann man sich eine im Wesentlichen emissionsfreie Energieversorgung vorstellen? Es gibt dann einen 2. großen Sektor, das ist die Landnutzung. Da geht es darum, die globalen Wälder zu schützen. Die absorbieren nämlich CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen. Und es geht darum, Landwirtschaft auf eine Art und Weise zu organisieren, die klimaverträglich ausfällt, also wenig Emissionen mit sich bringt. Das ist der 2. große Sektor. Und dann gibt es einen dritten großen Sektor, der für 70% auf der Nachfrageseite für die entstehenden Treibhausgasemissionen zuständig ist, und das sind die Städte. Und wir haben dann zu diesen drei großen Sektoren, das Energiesystem, die Landnutzung und die Städte, mit diesen drei Sektoren haben wir uns intensiv auseinandergesetzt und haben dabei gelernt im Arbeitsprozess, wir wissen eigentlich schon ziemlich viel über die Energiesysteme. Wir wissen auch einigermaßen gut Bescheid über Waldschutz, wie man das macht und wie groß die Dimension des Problems ist. Über Städte und wie man Städte umbaut und Städte klima- und nachhaltigkeitsfähig macht. Darüber wissen wir relativ wenig in der Forschung. Und deswegen haben wir uns in den letzten anderthalb, zwei Jahren mit dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung mit den Städten beschäftigt und haben uns selbst die Frage gestellt, wie können denn die Städte im 21. Jahrhundert klima- und nachhaltigkeitsverträglich werden und zugleich Orte, an denen Menschen gern zu Hause sind. Und ich habe eben am Anfang den Punkt gemacht, dass der urbane Wandel eine globale Dimension hat, dass er relevant dafür ist, ob die Klimabeschlüsse von 2015, wo wir uns geeinigt haben, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu stabilisieren, wenn wir das einhalten wollen, dann werden wir ohne eine Transformation der Städte dieses Problem nicht lösen können. Wir haben in New York bei der Generalversammlung in 2015 die sogenannte 2030-Entwicklungsagenda beschlossen, die globalen Nachhaltigkeitsziele. Auch diese Ziele werden wir allesamt nicht erreichen können, wenn wir uns nicht mit den Städten beschäftigen. Also ist meine wichtigste Message, bevor ich in den Vortrag überhaupt einsteige, ist diejenige, dass wenn wir über globale Entwicklung, die Zukunft menschlicher Entwicklung, Wohlfahrt für bald 9 Milliarden Menschen bis 10 Milliarden Menschen in 2050 reden, dann ist das Städtethema, die globale Urbanisierung, so wichtig wie das Energiethema und das Klimathema. Und über das Energiethema und das Klimathema reden wir sehr viel in der internationalen Debatte, auch in der Öffentlichkeit, in unseren eigenen Öffentlichkeiten. Das Stadtthema ist noch immer ein Spezialistenthema. Und das möchte ich Ihnen gerne in der nächsten guten Dreiviertelstunde skizzieren. Für diejenigen, die Lust haben, das ganze Werk sich anzuschauen, 512 Seiten, glaube ich, ne? Die können sich den Report beim Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung bestellen. Wenn Sie wbgu.de googeln, dann kommen Sie auf die Homepage des Beirates und dann kann man das Buch kostenlos bestellen, wird Ihnen zugesandt. Sie können das auch runterladen. Und für diejenigen, die keine 500 Seiten lesen möchten, sondern vielleicht nur 55, die können sich eine Zusammenfassung bestellen, wo die wichtigsten Thesen zusammengefasst sind. Das ist also eine Dienstleistung für die schnellen Leserinnen und Leser. Das 18. und das 19., das 20. Jahrhundert, die letzten 2,5 Jahrhunderte, das waren die Jahrhunderte der Nationalstaaten. Die Nationalstaaten waren die Treiber wirtschaftlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Integration, wissenschaftlicher Entwicklung. Das internationale System ist ein System von Nationalstaaten. Und wir nennen das 21. Jahrhundert auf der Grundlage unserer Daten, die wir zusammengetragen haben, die ich Ihnen jetzt auch vorstellen möchte. Wir nennen das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Städte. Und dafür einige Zahlen, um Ihnen zu verdeutlichen, weshalb wir die Städte so stark ins Zentrum stellen. Zwischen 2010 und 2015, also in der Gegenwart, leben in etwa 3,5 Milliarden Menschen in Städten. Und die Zahl der Menschen, die in Städten lebt, die wird sich bis 2050 auf 6,5 bis 7 Milliarden Menschen erhöhen. Und das heißt, wir werden in 2050, wenn wir von gut 9 Milliarden Menschen ausgehen, als Weltbevölkerung zu dieser Zeit, in der Mitte dieses Jahrhunderts, dann werden 80% der Bevölkerung in Städten leben. Das heißt, wenn wir über menschliche Zivilisation reden, über menschliche Entwicklung reden und menschlichen Wohlstand reden, dann reden wir vor allen Dingen über die Städte. Und das ist eine relativ neue Problematik, weil erst 2007 ist dieser Schnittpunkt erreicht worden, von dem ab mehr Menschen in Städten leben als in ländlichen Räumen. Diese Dynamik in die Städte hat unterschiedliche Treiber. Sie hat zu tun mit demografischem Wandel und demografischer Bevölkerungsentwicklung, die aus den Städten selbst heraus generiert wird. Sie hat aber auch mit Migration von den ländlichen Räumen in die Städte zu tun. Städte sind attraktiv. Wir haben es aber auch mit Migration zwischen Staaten und zwischen Gesellschaften zu tun. Und auch diese Migration geht vor allen Dingen in die Städte. Wir haben in Deutschland eine Flüchtlingsdiskussion. Wir haben die Debatte, sollten wir nicht versuchen, Flüchtlinge auch in die ländlicheren Regionen zu bringen. Aber die meisten Flüchtlinge wollen nicht in die ländlichen Regionen. Die meisten Flüchtlinge wollen dahin, wo Arbeit, wirtschaftliche Dynamik und Wohlfahrt vor allen Dingen gebündelt sind in unseren Gesellschaften. Das sind die Städte. Also die Städte sind der Kristallisationspunkt menschlicher Entwicklung im 21. Jahrhundert. Wenn ich versuche, die globale Urbanisierung in ganz wenigen Begriffen zusammenzufassen, dann würde ich drei nutzen. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit, mit der diese Urbanisierung stattfindet in den nächsten 3,5 Dekaden, die ist atemberaubend. Eine Verdopplung der urbanen Bevölkerung von 3,5 auf 7 Milliarden Menschen in 35 Jahren. Geschwindigkeit ist deswegen der erste Begriff. Der zweite Begriff ist die Größenordnung dieses Wandels. Wenn man die menschliche städtische Bevölkerung von 3,5 Milliarden auf 7,5 Milliarden Menschen erhöht in nur 35 Jahren, dann verändern sich die Größenordnungen von Städten, wie wir gleich sehen werden. Also die schiere Masse dessen, was da auch an Infrastruktur gebaut werden muss, und das werden wir gleich sehen, ist ungeheuerlich. Und aus einer Perspektive von Ressourcenverbrauch, von Ressourcenschutz, von Klimaschutz, Emissionsreduzierung, haben wir es hier mit einer enormen Herausforderung zu tun. Und der dritte Begriff ist vielleicht so ein bisschen so etwas wie die Summe der ersten beiden. Ich habe gesagt, Geschwindigkeit und Größenordnung sind die ersten beiden. Wucht ist für mich die dritte Umschreibung dessen, was da stattfindet. Die Wucht der globalen Urbanisierung. Und das möchte ich Ihnen an 4 Beispielen kurz erläutern, was ich damit im Hinterkopf habe. Das erste Beispiel, um zu zeigen, dass wir es mit Geschwindigkeit und einer enormen Größenordnung und einer Wucht zu tun haben, besteht darin, dass wir wissen, dass wir von heute bis 2050 in etwa die gleiche urbane Infrastruktur, Gebäude, Städte, Energiesysteme in den Städten und so weiter, hinzubauen werden, wie sie seit Beginn der menschlichen Zivilisation entwickelt worden sind. In 35 Jahren bauen wir eine zusätzliche urbane Infrastruktur, die der urbanen Infrastruktur entspricht, die in den letzten vielen tausend Jahren entstanden ist. Das ist Wucht, das ist Geschwindigkeit und das ist die Größenordnung dessen, was hier stattfindet. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel, das in Paris diskutiert worden ist, beschlossen worden ist, wir wollen die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad halten, das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel, wenn wir das ernst nehmen würden, deutlich unter 2 Grad, um die 1,5 Grad, dann würde für den Fall, dass wir die Städte, die jetzt entstehen bis 2050, für zusätzlich 3,5 Milliarden Menschen, dann würden nur durch den Bau der Städte, würde das Treibhausgasbudget, das uns noch zur Verfügung steht, damit wir unter 2 Grad, Richtung 1,5 Grad uns stabilisieren können in Bezug auf die globale Erwärmung, würde allein durch den Bau der Städte verbraucht. Da haben wir noch kein Auto gefahren, wir haben noch nichts produziert, wir haben noch keine Industrie entwickelt, das ist nur der schiere Bau der Städte. Wir müssen also, das ist ja eine einfache Schlussfolgerung, wenn wir Klimaschutz an dem messen, was in Paris beschlossen worden ist, dann müssen unsere Städte ganz anders gebaut werden. Der Baustoff der Städte muss sich verändern. Ein drittes Beispiel für diese Geschwindigkeit und Umfang der Veränderung und die Wucht der Veränderung. Allein in China, eine der wesentlichen Treiber globaler Urbanisierung. Im Augenblick wird jedes zweite Gebäude, das weltweit gebaut wird, in China gebaut. Allein in China wurden zwischen 2008 und 2010, in 3 Jahren also, wurde so viel Zement verbraucht wie im gesamten 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten von Amerika. In 3 Jahren. Und wer sich ein bisschen mit Energieverbrauch bei der Zementproduktion auskennt, der weiß, dass wir mit einem manifesten Ressourcen- und Klimaproblem zu tun haben. Wie sieht der Baustoff der Zukunft aus, ist die Frage. Geschwindigkeit, Wucht und Größenordnung. In 3 Jahren so viel Zement verbaut wie im ganzen 20. Jahrhundert in den USA. Und Sie sehen dann hier nochmal die Größenordnung der Veränderung der urbanen Bevölkerung weltweit. 1950 waren es 700 Millionen Menschen, die in Städten lebten, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. 1990 dann 2,3 Milliarden und 2050 zwischen 6,5 und 7 Milliarden. Von heute bis 2050 werden wir jede Woche weltweit Städte für 1,6 Millionen Menschen hinzubauen. Sie wissen, in Deutschland haben wir es mit einer Flüchtlingskrise zu tun. 1 Million Menschen sind nach Deutschland gekommen und wir gucken jetzt, was man da tun kann. Da gehört ja auch Städtebau mit dazu. Und wenn man sich diese Dynamiken vor Augen führt, ist meine Schlussfolgerung, nachhaltige Entwicklung, Einhaltung der Grenzen des Erdsystems und anderer Ökosysteme, das kann nur gelingen, wenn die Städte der Zukunft nach Nachhaltigkeitskriterien gebaut werden. Deswegen ist das Städtethema ein zentrales Thema für die Nachhaltigkeitsdiskussion. Und sie hat noch lange nicht den Stellenwert, den sie verdient hätte. In den Städten entscheidet sich die Zukunft menschlicher Zivilisation, menschlichen Wohlstandes und die Frage der Nachhaltigkeit. Nur weiß das niemand, außer einem kleinen Spezialistenthema. Das ist eine schlechte Ausgangslage, wenn man Dinge verändern will. In der Energiediskussion haben wir gelernt, Energiesysteme kann man nur verändern, wenn viele Menschen um die Probleme wissen, die mit existierenden Energieversorgungssystemen einhergehen. Also die globalen Entwicklungsziele, die Paris-Agenda, der Klimaschutz sind ohne die Städte nicht zu gewinnen. Und das war hier der erste Punkt, Geschwindigkeit, die Größenordnung der Veränderung, die Wucht der Urbanisierung. Die urbane Bevölkerung in Lateinamerika, in den europäischen Ländern und in den USA, Kanada und Japan, die ist stabil. Wir haben bereits einen Urbanisierungsgrad um die 75-80% in diesen Ländern erreicht. Das heißt, die neue Urbanisierung, der Urbanisierungsschub, von dem ich da eben gesprochen habe, 3,5 Milliarden Menschen, der findet vor allen Dingen statt in Asien und dann in Afrika. Und die Art und Weise, wie diese Städte gebaut sind, von denen hängt die Zukunft des Planeten ab und der Art und Weise, wie wir ihn nutzen und wie wir ihn belasten. Die zukünftige Urbanisierung, die wir jetzt noch erwarten, die 3,5 Milliarden Menschen, die jetzt in die Städte gehen, Afrika und Asien sind hier die Kontinente. Bei uns haben wir es mit einer stabilen Urbanisierung zu tun. Wir müssen unsere Städte nachhaltig weiterentwickeln, aus einer Perspektive menschlicher Wohlfahrt und von ökologischer Tragfähigkeit. Der Urbanisierungsschub findet in Asien und Afrika statt. Wenn es so ist, dass in Zukunft 80% der Menschen in den Städten leben, dann ist es natürlich wichtig, dass in den Städten auch Möglichkeiten existieren, die Städte zu gestalten, öffentliche Räume zu gestalten, die Stadtentwicklung zu beeinflussen. Es wäre ja einigermaßen irritierend, wenn diese Urbanisierung ausschließlich aus der Perspektive der Nationalstaaten, der Hauptstädte, meistens ja weit weg von den anderen Städten, organisiert würde. Deswegen ist es wichtig, sich anzuschauen, wie hoch ist eigentlich der Anteil der öffentlichen Investitionen, also der Anteil der öffentlichen Ausgaben, die von den Städten selbst getätigt werden können. Der Weltmeister in Bezug auf die Ausgaben, die getätigt werden in Eigenverantwortung der Städten, liegt am höchsten auf der gesamten Welt in Dänemark. 62% der öffentlichen Investitionen in Dänemark werden von den Städten ausgegeben. Und am anderen Ende der Skala liegt Kenia. 1,2% der öffentlichen Investitionen in Kenia werden von den Städten selbst ausgegeben. Das heißt 98,8% vom Nationalstaat. Und da kriegt man schon so ein bisschen Gefühl dafür, dass wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel in den Städten dort ankommt, auch in den neu entstehenden Städten in Kenia. Und dass es nicht unbedingt den Bedürfnissen der Städte entspricht, weil in den Hauptstädten denkt man ja über die Städte weit ab der Hauptstadt ganz anders als in den Städten selbst. Da ist also ein Problem. Hier ist einer der ganz großen Streitpunkte. Wie viel Autonomie, wie viel Gestaltungsspielraum sollen in Zukunft die Städte haben? Nationalstaaten halten gerne an ihren jeweiligen Machtressourcen fest und wollen die Macht nicht teilen mit den Städten, die aber in Zukunft viel wichtiger werden, wie Sie sehen werden, für menschliche Wohlfahrt vor allen Dingen. Und viele der Dinge, die unsere menschliche Wohlfahrt beeinflussen, die liegen in den Städten. Und wenn Städte machtlos sind, dann können sie ihre eigene Zukunft nicht gestalten. Menschen können dann auch einen Großteil dessen, was unsere eigene Zukunft angeht, kaum beeinflussen. Wie viel Verantwortung soll in die Städte verlagert werden? Es gibt, wenn Sie sich diese 3,5 Milliarden Menschen vorstellen, die jetzt in die Städte ziehen in den nächsten 35 Jahren, dann gibt es drei wesentliche Städtebaumuster, die sich da durchsetzen. Und wenn wir die Dinge einfach laufen ließen, wie sie sich jetzt andeuteten, also wenn wir nicht versuchen, Weichen zu stellen, den Urbanisierungsschub zu gestalten, dann würde sich Folgendes einstellen. Wir würden von heute bis 2050 1 bis 2 Milliarden Menschen zusätzlich haben, die in die Quartiere ziehen, die wir üblicherweise als Slums bezeichnen. Also Wohnquartiere, in denen unmenschliche Lebensverhältnisse vorherrschen. Wir haben es heute in der Weltgesellschaft mit 850 Millionen Menschen zu tun, die in urbanen Räumen leben, die wir als Slums bezeichnen. Das würde sich also in etwa verdoppeln. Die spannende Frage lautet also, wenn das der Trend ist, was tun wir denn dann, um den Trend umzubiegen? Denn das hat mit menschlicher Entwicklung zu tun, worüber wir hier sprechen. 1 bis 2 Milliarden Menschen, die zusätzlich in diese unwürdigen und unerträglichen Lebensverhältnisse hineinrutschen sozusagen. Das hat aber auch was mit gesellschaftlicher Stabilität zu tun. Weil wenn 80% der Menschen in Städten leben, ein beachtlicher Teil in Slums leben, in denen Sicherheit und Stabilität nicht gegeben ist, das sind die Orte, an denen Frust und Wut und dann auch Gewalt entsteht. Also der erste große Trend, mit dem wir es zu tun haben, ist dieser. Der zweite große Trend, der insbesondere in Asien stattfindet, ganz stark in Indien und China, Wir werden in etwa 1,5 Milliarden Menschen haben, die in große Stadtquartiere einziehen. Die meisten von denen werden aus dem Boden gestampft, an Orten, an denen wir bisher gar keine Städte sehen, in sehr, sehr kurzer Zeit. Geschwindigkeit spielt hier wieder eine große Rolle. Das ist der Begriff, den ich eben schon genannt habe. Auf Englisch würde ich sagen Speed and from scratch, also Geschwindigkeit, mit der Städte hochgezogen werden und dann auf der grünen Wiese sozusagen. Die Städte, die wir gerne besuchen, sind alle nicht Städte, die in sehr kurzer Zeit auf der grünen Wiese entstanden sind. Die Städte, die wir gerne besuchen, Barcelona, Rom, das sind Städte mit Geschichte, die sukzessive entstanden sind. Ob lebensfreundliche Räume entstehen können, in einer Situation, in der in sehr kurzer Zeit für 1 Milliarde Menschen in 1-2 Dekaden neue Städte aus dem Boden gestampft werden, das ist eine zweite große Herausforderung, neben der Slum-Problematik. Hierhin ziehen insbesondere in diese schnell aus dem Boden gestampften Städte und Quartiere, hierhin ziehen die Mittelschichten der aufsteigenden Schwellenländer. Und wir haben, während wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, überlegt, fallen uns Städte ein, in denen eine solch schnelle Stadtentwicklung gelungen wäre, im Sinne von menschenwürdiger Entwicklung, Städte, die es sich lohnt zu besuchen, wo man gerne leben würde. Und es sind uns nicht besonders viel eingefallen. Vielleicht fallen Ihnen welche ein, würde mich interessieren, können Sie dann gerne mal kurz in den Raum rufen. Singapur. Okay, waren Sie schon mal in Singapur? Okay. Also zumindest ist das eine gelungene Stadt, insofern, dass die Infrastrukturen vorhanden sind, von denen wir hier ausgehen in Westeuropa, dass wir sie benötigen. Insofern ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel. Brasilia haben wir hiermit aufgeführt. Brasilia ist in Brasilien als neue Hauptstadt gebaut worden, als Zeichen des modernen Brasiliens, auch in recht kurzer Zeit. Für diejenigen, die sich mit Architektur beschäftigen, Oskar Niemeyer hat Brasilia entworfen. Also zumindest eine Stadt mit Design, mit urbaner Form. Aber es sind nicht so wahnsinnig viele Städte, die in sehr kurzer Zeit entstanden sind. Also hier ist ein zweites Risiko. Wie kann man Städte, die in so kurzer Zeit entstehen, wie kann man die dennoch lebenswert gestalten? Ich komme im Vortrag gleich nochmal darauf zurück. Dann haben wir einen dritten großen Trend, ein drittes Muster von Stadtentwicklung, mit der wir im 21. Jahrhundert zu tun bekommen werden. Und da geht es wieder um etwa 1 Milliarde Menschen, die ziehen in die Vorstädte, die so ähnlich aussehen wie hier Phoenix in Arizona. Da sind die oberen Mittelschichten in den neu aufsteigenden Schwellenländern zu Hause. Und das ist ein Wohnmuster, das wir in unseren Gesellschaften gerade versuchen zu überwinden, weil es geriert enormen Verkehr. Es ist sehr ressourcenintensiv. Es ist sehr platzraubend. Auch das ist kein Wohnmuster, das Nachhaltigkeit aus einer ökologischen Perspektive garantiert. Das sind die drei großen Städteformationen, die im Augenblick entstehen. Grosso modo, überall eine gute Milliarde, die da hinzukommt, in den Slums, in den schnell wachsenden Städten, die aus dem Nichts entstehen sozusagen, und dann diese 1 Milliarde in Vorstädten, von denen wir eigentlich in Europa gelernt haben, die müssten wir auf eine andere Art und Weise umbauen, damit wir Verkehrswege reduzieren und ökologische Nachhaltigkeit hinbekommen. Also drei Trends, die allesamt nicht besonders erquicklich sind, mit denen wir uns deswegen auseinandersetzen müssen. Wenn man das zusammennimmt, dann brauchen wir eine umfassende Diskussion über die Zukunft der Städte. Es geht um die Struktur der Städte, also welche Form, welche urbane Form entsteht hier eigentlich? Die Slums, die großen Städte, die in die Höhe schießen, die großen Vororte, die immer weiter in die Breite gehen. Was ist eigentlich die Struktur, die wir in Zukunft brauchen, die menschliche Wohlfahrt und ökologische Verträglichkeit zusammenbringt? Das ist eine große Frage. Die zweite große Frage ist, aus welchem Stoff sind in Zukunft die Städte? Im Augenblick sind die Städte aus Beton und Stahl und Aluminium gebaut. Aber wenn wir mit diesen Baustoffen die nächsten 3 Milliarden Menschen in die Städte bringen, reißen wir das Klimaziel um ein Vielfaches. Wir müssen also neue Stoffe für unsere Städte erfinden. Es stellt sich die Frage, wie wir unsere Städte organisieren, also die Mobilität, den Ressourcenfluss, das Zusammenspiel von Stadt und Land, die Funktionsweise von Städten muss überdacht werden. Und dann geht es natürlich darum, das ist der letzte Punkt hier, wie sehen dann Städte aus, in denen Menschen sich wohlfühlen? Weil wir wollen ja nicht nur ressourceneffiziente und klimafreundliche Städte haben, vor allen Dingen wollen wir in diesen Städten ja gerne leben. Und wenn in Zukunft 80% der Menschen in den Städten leben, dann muss die Frage ins Zentrum gestellt werden, was sind denn Städte, die Menschen anziehen und die Wohlfahrt für Menschen generieren? Und auch dazu möchte ich gleich ein paar Ausführungen machen. Vor diesem Hintergrund möchte ich heute in dem Vortrag 4 große Herausforderungen skizzieren und Sie durch diese 4 Herausforderungen hindurch manövrieren. Das ist eine Auswahl dessen, was in dem Gutachten diskutiert wird, aber vielleicht sind es die zentralen Dynamiken, mit denen wir es zu tun haben. Die erste große Herausforderung ist, die nächsten Städte für die nächsten 3,5 Milliarden Menschen in urbanen Räumen werden die größte Infrastrukturrevolution, die größte Infrastrukturdynamik in der Geschichte der Menschheit auslösen. 50 Billionen US-Dollar werden in den nächsten 35 Jahren im Städtebau ausgegeben. Das ist eine enorme Summe. Das ist nahezu das Bruttosozialprodukt der Weltwirtschaft eines gesamten Jahres, das da in den Städtebau geht. Und das ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil Infrastrukturen ja sehr langfristige Investitionen sind. Sie können möglicherweise ein Textilunternehmen aufmachen und wenn Sie sehen, dass das nicht so gut funktioniert, dann kann man es zur Not wieder schließen. Aber eine Stadt zu schließen mit den vielen Gebäuden, die da gebaut werden, dem Mobilitätssystem, dem Verkehrssystem, den U-Bahnen, den Energiesystemen, das sind langfristige Investitionen. Die gelten für viele Dekaden, ein Jahrhundert, zwei Jahrhunderte. Das heißt, wir haben es mit Weichenstellungen zu tun. Die Infrastrukturen, die hier in die falsche Richtung gelenkt werden, die sind für die nächsten vielen Dekaden dann nicht mehr korrigierbar. Das ist eine sehr wichtige Aussage. In den nächsten ein bis zwei Dekaden müssen die Weichen in Richtung menschenorientierte Städte und nachhaltige Städte gestellt werden. Wenn uns das nicht gelingt, dann verfehlen wir beide Zielsysteme der Nachhaltigkeit und der Menschenorientierung für viele Dekaden, die dann kommen. Also es kommt auf ein enges Zeitfenster an, in dem jetzt Weichenstellungen vorgenommen werden müssen. Und die Größenordnung habe ich Ihnen eben schon ein bisschen angedeutet. Es entstehen neue Infrastrukturen für diese zusätzlichen gut 3 Milliarden Menschen. Wir brauchen Basisinfrastrukturen für Menschen, die heute noch keinen Zugang haben zu den Basisinfrastrukturen, die wir für selbstverständlich halten, also Wohnung und Wasser und Energie. Das muss jetzt für die vielen neuen Stadtbürger hinzu entwickelt werden. Und wir müssen dieses enge Zeitfenster klug nutzen, um hier nicht Infrastrukturen aufzubauen, die dann kaum mehr korrigierbar sind. Und der entscheidende Punkt ist aus der Umweltperspektive, wenn wir die Städte, die jetzt entstehen, so bauen wie die Städte, die wir kennen, dann laufen wir in große Umweltprobleme hinein. Wir müssen die Städte also neu erfinden und das in einem sehr dynamischen Investitions- und Planungsprozess. Die zweite große Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, die ist eben auch schon angesprochen worden von mir. Es geht um Armutsbekämpfung, es geht um menschliche Würde, es geht um menschliche Sicherheit in den Städten. Und deswegen geht es nicht nur um eine Infrastrukturrevolution und hohe Infrastrukturinvestitionen, es geht auch um eine soziale Transformation, die wir uns hier vor Augen führen müssen. Und wir schlagen drei Aspekte vor, die uns besonders wichtig zu sein scheinen. Wir schlagen zum einen vor, weil wir sehen, dass gut 1 bis vielleicht 2 Milliarden Menschen zusätzlich in Slums und unwürdigen Lebensverhältnissen ankommen werden, wenn man die Weichen nicht neu stellt. Wir schlagen vor, dass internationale Organisationen, internationale Entwicklungsbanken wie die Weltbank oder die regionalen Entwicklungsbanken, die sollten den Fokus auf die 40 unteren Prozent der urbanen Bevölkerung richten. Wenn heute nachgedacht wird über den Neubau der Städte, wenn Sie heute sehen, wo die besten Architekten der Welt unterwegs sind, die sind nicht unterwegs für die unteren 40%, die sind unterwegs für die oberen 3,5%. Und wir plädieren hier für eine Perspektivveränderung. Aus einer normativen Perspektive, aus einer Armutsbekämpfungsperspektive, das ist ja ein normatives Anliegen, das wir da haben, aber auch aus einer Stabilitätsperspektive. Weil wir haben ja die Erfahrung, dass Städte, in denen Menschen massenhaft ausgegrenzt wird, das sind unsichere Städte. Und diese Unsicherheit schwappt auch in die Stadtregionen der anderen Bevölkerungsschichten hinein. Es geht also um menschliche Entwicklung, um Armutsbekämpfung, es geht aber auch um Sicherheit und Stabilität. Aber wir haben diese Perspektivverschiebung, dass wir uns kümmern müssen für die unteren 40% der Bevölkerung, den haben wir noch nicht. Und warum gibt es keine Anreizsysteme, um diese Sichtveränderung durchzusetzen? Wir machen einen zweiten Punkt hier stark und argumentieren und zeigen und entwickeln, wie man das machen könnte, dass am Ende des Tages Armutsbekämpfung in Städten und die Stabilität von Städten nur gelingt, wenn wir es auf der lokalen Ebene mit starken öffentlichen Verwaltungen und Institutionen zu tun haben und einer wachen Bürgerschaft. Diese beiden Dinge ergänzen sich. Wir müssen mehr Wert darauf legen, die institutionellen Strukturen in den Städten zu stärken, denn dort muss ja über die Dynamik der Städte, die Entwicklung der Städte entschieden werden. Und der dritte Punkt, der für mich eigentlich besonders wichtig war als eigener Lernprozess, ich bin Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler, ich habe mich viel mit Fragen sozialer Entwicklung beschäftigt Und wir haben seit 10 Jahren in den Wirtschaftswissenschaften eine Diskussion, die sagt, die Wohlfahrt von Menschen, die hängt nicht nur ab von Bruttosozialprodukt pro Kopf, das ist eine Dimension, unser Einkommen pro Kopf, sondern dann sind immer mehr Dimensionen hinzugefügt worden. Die Verteilungsgerechtigkeit spielt eine wichtige Rolle. Der Zugang zu Bildung spielt eine wichtige Rolle. Der Zugang zu Energie spielt eine wichtige Rolle. Also wir haben einen immer komplexeren Wohlstandsbegriff entwickelt. Und was ich gelernt habe, was mir vorher nicht so klar war, in diesen 1,5, 2 Jahren, in denen wir dieses Gutachten hier geschrieben haben, ist, dass ein beachtlicher Teil dessen, was wir als Wohlfahrt und Wohlbefinden ausprägen als Menschen, hat natürlich mit den Orten zu tun, an denen wir leben. Also wie die Städte gestaltet und gebaut und gemanagt sind, davon hängt ein beachtlicher Teil dessen ab, was unsere Wohlfahrt als Individuen ausmacht. Und darauf ein Gewicht zu legen und die Entwicklung von Städten und den Zusammenhang zwischen dem Städtebau und menschlicher Wohlfahrt besser zu verstehen, das ist ein Punkt, den wir versuchen ganz stark zu machen. Das wird Ihnen vielleicht nicht besonders aufregend erscheinen, aber ich kenne mich mit internationaler Entwicklungspolitik gut aus. Ich kann Ihnen versichern, Stadtplaner und Architekten haben in der Entwicklungspolitik der Gegenwart so gut wie nichts zu sagen. Die kommen da gar nicht vor. Wenn wir aber aussagen, dass menschliche Wohlfahrt stark davon abhängt, wie Städte gestaltet sind und wir 3,5 Milliarden Menschen in neue Städte bekommen, sollten wir uns dringend damit beschäftigen, was denn Architekten, Landplaner zusammen mit anderen Experten tun können, damit die Städte dann auch so aussehen, dass man darin leben mag. Insofern geht es hier um eine Perspektivverschiebung innerhalb der internationalen Organisationen, die sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Wir beraten als Institut, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik in Bonn, die Bundesregierung, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das Thema Städteentwicklung hat bisher in dem Ministerium nur eine nachgeordnete Rolle. Und ich habe das Gutachten in New York und dann in Washington vorgestellt, das bei der Weltbank präsentiert, bei den Vereinten Nationen, das gleiche Bild. Stadtentwicklung ist im Augenblick kein relevantes Thema, das gebündelt in den Institutionen tatsächlich vorangebracht würde. Es sollte aber dringend so sein. Hier besteht also enormer Reformbedarf, wenn man in diese Richtung gehen will. Das ist die zweite große Problematik, die zweite große Herausforderung. Infrastrukturen haben wir eben gesehen. Damit werden die großen Weichen gestellt und dann geht es hier um die soziale Ausrichtung der Urbanisierung und das ist die zweite Herausforderung. Die dritte Herausforderung ist die Umweltfrage, das, was wir grüne Transformation nennen. Also Städteentwicklung in den Grenzen der lokalen Ökosysteme, Städte möglichst nicht da, wo kein Wasser ist, sondern da, wo Wasser ist. Das hört sich sehr banal an, ist aber keineswegs eine Richtlinie, an der sich alle Nationalstaaten, die große Städte bauen, auch dann tatsächlich halten. Lima zum Beispiel, eine meiner Lieblingsstädte in Lateinamerika, ist eine Stadt, die in einem semi-ariden Gebiet liegt. Das Wasser kommt von den Gletschern. Wenn uns die Gletscher verloren gehen über den Klimawandel, dann haben wir ein großes Problem, in Lima 7 Millionen Menschen mit Wasser zu versorgen. Das muss dann von sehr weit her transportiert werden. Das ist teuer. Vielleicht ist das für die großen Teile der Bevölkerung gar nicht möglich. Wenn das nicht möglich wäre, haben wir es mit Instabilität von Städten zu tun. Also die ökologischen lokalen Leitplanken anzuerkennen, ist die eine Problematik, die ökologischen globalen Leitplanken anzuerkennen. Wir haben es mit begrenzten Ressourcen zu tun, wir haben eine begrenzte Anzahl von Emissionen, die wir noch tätigen können, wenn wir gefährlichen Klimawandel vermeiden können. Unsere Städte müssen so gebaut werden, dass uns das gelingt. Wenn der Urbanisierungsgrad steigt, dann steigt der ökologische Fußabdruck der Städte. Mittelschichten ziehen in die Städte, werden wohlhabender und noch ist ja Wohlstandsgenerierung mit starkem Umweltverbrauch belastet. Also wir müssen Urbanisierung vorantreiben und zugleich den ökologischen Fußabdruck, den wir dabei hinterlassen, der Menschen, der muss radikal reduziert werden. Und das impliziert, die neuen Städte für die 3,5 Milliarden Menschen, die jetzt hinzukommen in die urbane Entwicklung, die müssen umweltverträglich gebaut sein. Und die existierenden Städte für die 3,5 Milliarden Menschen, die schon in den Städten leben, in Lateinamerika, in Europa und in den USA, die müssen umweltfreundlich umgestaltet werden. Ich bin ja Vorsitzender eines Beirates, der sich mit globaler Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir haben eine Studie für die Bundesregierung vorgelegt und haben uns angeguckt, die wichtigsten Ökosysteme des Erdsystems und die wichtigsten Ressourcenflüsse, mit denen wir es zu tun haben, die wir bisher brauchen für unsere menschliche Wohlfahrt. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass in den meisten Feldern, die uns da interessieren und wo die Entwicklung kritisch verlaufen kann, also bestimmte Ökosysteme degenerieren oder verschwinden oder kippen um in einen Zustand, den wir manchmal nicht gut beschreiben können, also gefährliche Entwicklung, weil das Stabilität für menschliche Zivilisation unterminiert. Zwischen 2050 und 2070 werden wir die meisten Ressourcen, die wir verbrauchen, im Kreislauf führen müssen, weil sie uns sonst ausgehen. Wir werden bis 2050, bis 2070, auch in dieser Zeitspanne, die Emissionen, damit kein gefährlicher Klimawandel entsteht, ebenfalls in Richtung Null bringen müssen. Das ist das kritische Zeitfenster. Und die Städteentwicklung fällt in diese Dynamik hinein. Und wir müssen die Städte deswegen von Anfang an auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausrichten, denn wenn uns das nicht gelingt, Infrastrukturrevolution, werden wir die Weichen kaum noch umstellen können oder zu sehr, sehr hohen Kosten. Und das alles ist keine Zauberei, wenn man dann daran geht, die Probleme zu lösen. Ich will Ihnen zwei Dimensionen nennen, die hier sehr wichtig sind, wenn es um Nachhaltigkeit aus dieser ökologischen Perspektive geht, am Beispiel von zwei Städten, Atlanta, Barcelona. Die transportbedingten Treibhausgasemissionen pro Person. Und die liegen in Atlanta bei 7,5 Tonnen pro Kopf pro Jahr, der Einwohner von Atlanta. Und dann in Barcelona. Und auch da haben wir die transportbedingten Treibhausgasemissionen, die liegen bei 0,7 Tonnen pro Person pro Jahr. Das ist Faktor 10. Nun würde niemand behaupten, in Barcelona würden die Menschen im Elend darben. Barcelona ist ja eine lebenswerte, sehr angenehme Stadt. Also wir haben es mit einem ähnlichen Wohlfahrtsniveau zu tun, wenn wir die üblichen Indikatoren anlegen. Aber die eine Stadt verbraucht 10-mal so viel Emissionen nur für den Transport als die andere Stadt. Und was liegt dahinter? Zwei Dimensionen sind hier wichtig. Das eine ist, Atlanta hat riesige Suburbs, diese großen Vorstadtsiedlungen. Atlanta ist eine zersiedelte Stadt. Und das heißt, die Menschen müssen aus immer weiteren Entfernungen in die Stadt hinein zum Arbeiten, um sich zu vergnügen, Freizeit und so weiter. Sehr viel Verkehr wird dadurch erzeugt. Sie sehen das an der Fläche der Stadt. Wir haben es beides mal mit 2,5 Millionen Städten zu tun. 2,5 in Atlanta, 2,8 in Barcelona. Und das Zweite ist, Barcelona hat, diejenigen von Ihnen, die die Stadt schon mal besucht haben, ein ordentliches öffentliches Verkehrssystem. Atlanta ist eine autogerechte Stadt. Ohne öffentliche Verkehrssysteme, ohne signifikante öffentliche Verkehrssysteme. Und die Kombination dieser beiden Dinge, die schaffen einen Faktor 10 in Bezug auf die Treibhausgasemissionen. Also in vielen Bereichen wissen wir ganz gut, wie wir die Probleme lösen könnten. Wir müssten es dann nur in der Zukunftsgestaltung der Urbanisierung auch entsprechend tun. Das ist die dritte große Herausforderung, ökologische Nachhaltigkeit. Und dann möchte ich Sie gerne auf eine vierte Herausforderung aufmerksam machen, die wir konzentrieren auf die Struktur der Städte, weil die Dynamik, die wir im Augenblick beobachten können, ist, die großen Agglomerationen wachsen immer stärker und die Zahl der kleinen und mittleren Städte und der Menschen, die in kleinen und mittleren Städten leben, die nimmt ab. 1990 haben noch 3/4 der urbanen Bevölkerung in Städten mit weniger als 500.000 Menschen gelebt. Und heute ist das auf 1/3 zusammengeschrumpft. Und der Trend geht in die Richtung, dass die Städte immer größer werden und diese kleinen und mittleren Städte an Bedeutung verlieren. Und wir halten das für keinen guten Trend. Wir halten das für keinen guten Trend deswegen, weil wir in den meisten großen Agglomerationsräumen dieser Welt sehen können, dass große Agglomerationen mit schlechter und sehr schwieriger Regierungsführung einhergehen. Megacities zu kontrollieren, zu gestalten, für Energieeffizienz und Wohlfahrt zu sorgen, das ist eine große Herausforderung. Und wir sehen, dass dies in vielen mittleren und kleinen Städten besser gelingt. Und unser Vorschlag ist deswegen, in Strukturen zu denken, die wir in der Stadtforschung als polyzentrische Stadtstrukturen bezeichnen. Also statt ein Zentrum, ein großes Zentrum pro Nation, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, Bangkok, 80% der urbanen Bevölkerung Thailands leben in Bangkok. Die restlichen 20% leben in anderen Städten. 80% in Bangkok. Und in vielen Ländern ist das der Trend. Und wir halten das für keinen guten Trend. Aus vielerlei Gründen, auf die ich gleich noch kurz zu sprechen kommen möchte. Wir sind also dafür, dass wir uns stärker orientieren einer Vielzahl von Zentren und deren kluge Vernetzung. Zwei Beispiele diskutieren wir in dieser Studie intensiv durch. Einmal die Region um San Francisco in den USA an der Westküste. Und dort haben wir eine solche Struktur. Es gibt nicht den Trend, dass San Francisco immer stärker wächst, sondern San Francisco ist eine Stadtlandschaft, die durch mehrere Zentren geprägt ist. Deutschland ist eigentlich per se ein Muster für polyzentrische Stadtentwicklung. Wir haben ganz wenig richtig große Zentren, sondern wir haben ganz stark mittlere und kleinere Städte, die aber kulturell, wirtschaftlich und auch von ihrer Wissensbasis her oft ziemlich gut ausgestattet sind. Und wir halten eine Orientierung auf diese polyzentrischen Strukturen für das bessere Lösungsmuster, wenn es um menschliche und nachhaltige Entwicklung geht. Große Megastädte stehen in fast allen Regionen, in denen man sie beobachten kann, in Afrika, in Asien, vor dem Verkehrskollaps. Sie können ihre Infrastrukturprobleme kaum noch lösen. Und deswegen plädieren wir für eine Struktur, die auf diese vielzentrigen Stadtlandschaften ausgerichtet ist. Dann kann man Ressourcen besser nutzen, weil was wir heute sehen können ist, wir schaffen aus der gesamten Welt für die großen Megacities, mit denen wir es zu tun haben, Ressourcen herbei. Wasser, Ressourcen, die wir für unsere Nahrungsmittel brauchen, Energieversorgung, all das wird in die Städte eingesaugt und anschließend in die Welt wieder hinausgespuckt sozusagen. Wenn wir uns dezentraler strukturieren würden, könnten wir besser und näher an den Ressourcen sein. Wir würden es leichter haben, Ressourcenkreisläufe zu schließen. Wir glauben, dass auch die Stärkung von kultureller Identität in Städten, in solchen polyzentrischen Strukturen, leichter möglich ist als in diesen Megastrukturen, die dann auch noch so unglaublich schnell wachsen. Wo soll denn die Identität solcher Städte herkommen, die da aus dem Boden schießen? Wir argumentieren dann drittens, dass solche polyzentrischen Strukturen schockresistenter sind, krisenresistenter sind als hierarchische Strukturen. Wenn in hierarchischen Strukturen etwas passiert, ist das hierarchische Zentrum am Kollabieren. Wenn Sie es mit polyzentrischen Strukturen zu tun haben, sind damit auch Risiken verteilt in den Gesellschaften. Also wir haben eine ganze Reihe von Argumenten, die wir für diese polyzentrische Struktur ins Feld führen. Und wir glauben, dass uns dabei neue Technologien und neue Produktionskonzepte helfen könnten, diese polyzentrische Struktur voranzubringen. Erneuerbare Energien sind mit diesen polyzentrischen Strukturen gut kompatibel und vereinbar. Die alte Energiestruktur war auf Zentralisierung von Energieproduktion ausgerichtet. Die erneuerbaren Energien sind auf Dezentralisierung ausgerichtet. Sie helfen also auch, solche Städtekonzepte voranzubringen. Digitalisierung heißt, wir müssen nicht mehr alle in der Metropole zu Hause sein. Wir können auch in der zweit-, dritt- und viertgrößten Stadt Karriere machen, weil über digitale Netze können wir uns in entsprechende Kommunikationsstrukturen einbauen. Und das ist ohne die digitalen Kommunikationswege nur schwerer möglich gewesen. Und drittens dann, wir sind sowieso dabei, unsere Ökonomien in Kreislaufwirtschaften zu verändern. Wir versuchen, die Rohstoffe, die wir benutzen, im Kreislauf zu führen. Auch das hilft, städtische, polyzentrische Strukturen voranzubringen. Und die alte Idee, man saugt Ressourcen an, dann vernutzt man sie in den Zentren und dann spucken wir sie wieder aus und entlagern sie irgendwo, in den Meeren zum Beispiel, oder wir verbrennen sie. In einer Kreislaufwirtschaft führen wir die Ressourcen vor allen Dingen in lokalen Kreisläufen und damit werden solche polyzentrischen Stadtkonfigurationen unterstützt. Die Infrastrukturrevolution, die soziale Problematik, die Nachhaltigkeitsproblematik und die polyzentrische Struktur. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch was zu unserem normativen Kompass, woran richtet man die Entwicklung der Städte denn überhaupt aus, berichten und wie wir uns das vorstellen. Und wir haben drei große normative Anker, an denen wir uns orientieren oder Ausrichtungen. Das erste ist Teilhabe sicherstellen. Teilhabe. Soziale Teilhabe, politische Teilhabe, ökonomische Teilhabe. Das hat mit menschlicher Entwicklung zu tun. Wir wollen als Menschen nicht fremdbestimmt werden, sondern Teil von Entwicklungsprozessen sein. Teilhabe in Städten zu sichern, durch Wahlen beispielsweise, durch die Möglichkeit, sich als Zivilgesellschaft zu organisieren, Teilhabe ist deswegen von großer Bedeutung. Aber nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch in sozialer Hinsicht. Wenn wir in den Städten ein Drittel der Menschen haben, die in den Slums leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich beteiligen können an der Entwicklung der gesamten Stadt, ist außerordentlich gering. Also Teilhabe ist die erste Dimension. Die zweite Dimension ist Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit habe ich eben bereits skizziert. Nachhaltigkeit muss in Bezug auf die lokalen Nachhaltigkeitsressourcen eingehalten werden und dann in Bezug auf die globalen Nachhaltigkeitsgrenzen, weil die Naturwissenschaften, die Nachhaltigkeitswissenschaften haben uns gezeigt, dass wir Grenzen des Erdsystems haben, die wir quantifizieren können und die wir nicht überschreiten sollten, damit nicht Teilelemente des Erdsystems kollabieren. Denn das wäre ja in Bezug auf zukünftige Zivilisationen eine Hochrisikostrategie, die sollten wir besser ausschließen. Also Nachhaltigkeit muss eingehalten werden. Und wir haben Indikatorensysteme hier in dem Gutachten, mit denen wir das messbar machen. Und dann schlagen wir eine dritte Kategorie vor, neben der Teilhabe und der Nachhaltigkeit, die es bisher nicht gibt in der Diskussion zur Wohlfahrt in Städten. Und den Begriff, den wir da vorschlagen und den wir jetzt auch nicht mehr übersetzt haben ins Englische, sondern den wollen wir jetzt auf Deutsch in die Diskussion bringen, der Begriff, den wir da benutzen, ist Eigenart. Ein schöner Begriff. Kann man auch nur ganz schwer übersetzen. Als ich das neulich in Washington vorgestellt habe, sagte einer, oh weia, jetzt müssen wir wieder Deutsch lernen. Aber das Wort sollte man sich eben einprägen. Eigenart. Ne? Wenn Sie das Wort auseinandernehmen, die beiden Bestandteile, eigen heißt ja spezifisch und jede Stadt anders und Diversität, eigen. Und Art ist das Gemeinsame. Alle Städte haben bestimmte Grundfunktionen. Transportsysteme, Energie muss rein, Gesundheit muss her, Arbeit ist da. Also das ist eine spezifische Art und Weise, wie Menschen sich organisieren in Städten. Aber Eigenart macht Städte lebenswert. Also die Beobachtung war für uns vor allen Dingen, wenn man sich die Städte dieser Welt anschaut, schaut man auf ganz unterschiedliche Städte. Also das heißt, es gibt kein 0815-Design, nach dem jetzt alle Städte sich ausrichten sollten. Wie schrecklich. Egal, wo wir hinführen, die Städte säen gleich aus. Was wir doch genießen, wenn wir international unterwegs sind und andere Städte besuchen, ist ja, dass sie anders aussehen, dass sie eine Eigenart haben. Und zugleich die Eigenart der Städte hat was mit der Identität von Menschen in den Städten zu tun. Also es können und sollen nicht alle 3,5 Milliarden Menschen, die jetzt in die Städte hinzukommen, in zukünftigen Kopenhagens wohnen. Das geht nicht. Das wird nicht so sein, aber es soll auch nicht so sein. Eigenart. Wenn man nur Teilhabe sich anschaute, also finden Wahlen statt, ist das Einkommen gerecht verteilt, haben alle Menschen einen ordentlichen Zugang zum Arbeitsmarkt, das sind ja die wesentlichen Teilhabedimensionen. Wenn man sich das anschaut in Bezug auf eine Stadt und dann schaut, ist die Stadt ressourceneffizient, ist sie klimaverträglich, hat sie hohe oder niedrige Emissionen, das ist die Nachhaltigkeitsdimension. Wenn Sie diese beiden Dimensionen Teilhabe und Nachhaltigkeit sich anschauen, haben Sie aber noch keine Ahnung, wie die Stadt wirklich aussieht. Die Architektur, die Plätze. Und das wollen wir mit der Eigenart umschreiben. Einen Blick auf die Stadt werfen. Mein Lerneffekt war, die Art, wie Städte gebaut sind, haben mit der Wohlfahrt der Menschen zu tun. Ich zeige Ihnen mal einfach ein paar Bilder und überlegen Sie mal, wo Sie leben möchten und wo besser nicht. Dann verstehen Sie, glaube ich, was wir mit dieser Eigenart gerne ausdrücken möchten. Hier haben Sie ein paar Stadtansichten. Und wenn wir jetzt abstimmen würden, bin ich mir ziemlich sicher, in so ein paar dieser Stadtansichten wäre man nicht so gerne zu Hause. Es gibt eine Forschung sogar dazu, wenn bestimmte Größenordnungen überschritten werden, fühlen Menschen sich unwohl. Menschen brauchen, damit sie kommunizieren können, öffentliche Räume. Wenn alles zugebaut ist und wenn die Städte die Stadtansichten vollständig dominieren, dann kommen wir als Menschen ja nur noch als Randfiguren vor. Also die Art und Weise, wie wir unsere Städte bauen, die macht Wohlbefinden aus, Eigenart. Notwendige Aktivitäten. Wir alle gehen einkaufen, weil wir einkaufen gehen müssen, denn wir brauchen die Lebensmittel. Dann haben wir freiwillige Aktivitäten, also wir gehen spazieren, wir machen Sport, wir treffen uns zum Schachspielen in der Stadt und so weiter, freiwillige Aktivitäten in der Stadt. Und dann haben wir soziale Aktivitäten, also wir gehen raus, um mal unter Leute zu kommen, wie man so sagt. Oft spricht man ja gar nicht mit den Menschen, aber sich unter Menschen zu bewegen, erzeugt Wohlbefinden. Wir sind soziale Wesen. Wenn wir es mit einer bebauten Umwelt minderer Qualität zu tun haben, dann sind die notwendigen Aktivitäten bei den minder bebauten Städten und den höherer Qualität gebauten Städten, die sind gleich, weil das müssen wir tun. Wir müssen unsere Nahrungsmittel besorgen, wir müssen zur Arbeit fahren. Diese freiwilligen Aktivitäten, die sind aber in den minderen Städten ganz klein und in den gut bebauten Städten sehr groß. Also die Menschen beginnen ihre Städte zu nutzen für ihre sozialen Aktivitäten, wenn die Stadt die Möglichkeit dazu bietet. Und sie tun es nicht, wenn sie das nicht bietet. Das hat ja mit Wohlfahrt und wie wir unser Leben gestalten enorm viel zu tun. Und bei den sozialen Aktivitäten genau das Gleiche. Wenn die Stadt nicht besonders schick aussieht, wer geht da schon gerne soziale Aktivitäten organisieren? Aber wenn die Stadt eine Ansicht das eröffnet, dann nutzen wir die Stadt als Raum. Und diese Dimension, vielleicht diese kulturelle Dimension, die versuchen wir mit dem Begriff der Eigenart zu beschreiben. Und wir schauen uns in der Studie dann drei Dimensionen an, wenn wir diese Eigenart von Städten untersuchen. Wir interessieren uns erstens für den Zusammenhang zwischen der Städtebebauung, also der Architektur, den öffentlichen Räumen. Gibt es überhaupt öffentliche Räume? Gibt es Grün? Gibt es kein Grün? Und menschlicher Wohlfahrt. Weil es gibt einen engen Zusammenhang zwischen diesen Dimensionen. In Städten, in denen das alles schlecht ausfällt, wenig Grün, keine öffentlichen Plätze, privatisierte öffentliche Plätze, Das sind Städte, in denen menschliche Interaktionen in den städtischen Räumen kaum vorkommen. Das ist die erste Dimension. Und das hat mit Stadtplanung, Stadtgestaltung und Wohlbefinden zu tun. Und wie ich eben angedeutet habe, in der Entwicklungspolitik der internationalen Kooperation spielt das gar keine Rolle. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Die zweite Dimension ist, uns interessiert der Zusammenhang zwischen den Städten und wie sie gebaut sind und der sozialen Kohäsion in unseren Städten. Also Identität, die Städte vermitteln oder auch nicht. Soziale Netzwerke, die sie ermöglichen zwischen Menschen oder auch nicht. Nachbarschaften, die existieren in den Quartieren oder durch die Art der Bebauung nicht möglich sind oder nicht entstehen. Sicherheit in den Stadtquartieren oder keine Sicherheit. Vertrauensbeziehungen zwischen den Bürgern. Und das hat alles mit der Art, wie die Städte und die Quartiere gestaltet werden, zu tun. Das ist die zweite Dimension, soziale Kohäsion. Und die dritte Dimension, das ist die zwischen Stadt, der Stadtentwicklung und Kreativität, Innovation. Städte sind ja die Orte, wo viele Menschen zusammenkommen, sich austauschen. Deswegen gehen wir in Städte, weil sie kulturell attraktiv sind, weil sie Diversität ausstrahlen, weil sie Austauschmöglichkeiten eröffnen. Und auch hier haben Städte eigenen Charakter. Ich komme aus einer kleinen, mittleren Stadt, polyzentrisch sozusagen, Bonn, in der ich lebe. Ich habe 15 Jahre in Berlin gewohnt, also ich kenne Berlin auch gut. Aber jetzt wohne ich in Bonn, kenne ich Bonn auch gut. Und in Bonn haben wir auch in Bezug auf diese letzte Dimension, Innovation, Kreativität, eine Eigenart. Bonn soll jetzt, seit es keine Hauptstadt mehr ist, und das gelingt einigermaßen gut, es soll eine Stadt sein, die sich durch hohe Internationalität auszeichnet, in Wirtschaft und Wissenschaft. Die Vereinten Nationen sind ja in Bonn angesiedelt. Wir haben eine sehr stark internationalisierte Stadt. Und das schafft Kreativität eines bestimmten Typus in dieser Stadt. Und jede Stadt hat hier die Chance und die Aufgabe, so ein eigenes Profil herauszuentwickeln. Eigenart also, das ist der Punkt, auf den wir hier abstellen möchten. Und wir glauben, dass diese Kategorie hilft, Dimensionen städtischer Entwicklung sich anzuschauen und zu betrachten, die mit den üblichen Indikatoren, die wir für ökologische Nachhaltigkeit und Teilhabe haben, die damit nicht erfasst werden. Deswegen wollen wir diesen Begriff in die Diskussion einführen. Wir schlagen erstens vor, dass das UN-Habitat-System, das ist eine Organisation innerhalb der Vereinten Nationen, die sich mit Städten beschäftigt, diese UN-Habitat-Organisation muss massiv gestärkt werden, denn niemand kennt sie. Aber wenn 80% der Menschen zukünftig in Städten leben und die urbane Bevölkerung sich in den nächsten 3 Dekaden verdoppelt und davon fast alles abhängt, was mit sozialer und ökologischer und menschlicher Entwicklung zu tun hat, dann sollten wir eine starke UN-Städteorganisation haben, die im Augenblick nicht existiert. Wir schlagen zweitens vor, dass in der Entwicklungspolitik Städte und Urbanisierungsaktivitäten eine wichtigere Bedeutung haben sollten. Das Gleiche gilt für unsere Ministerien, die sich mit diesem Städtethema beschäftigen. Auch hier schlagen wir vor, dass das Städtethema aufgewertet werden muss im Entwicklungsministerium, im Umweltministerium, im Forschungsministerium. Wir müssen die Städte neu erfinden und das in einem sehr engen Zeitfenster. Und darüber müssen wir nachdenken, wie man das tun möchte. Und dafür braucht man auch Forschungskapazitäten. Dann schlagen wir vor, die Einrichtung eines internationalen Panels, eines internationalen Gremiums von Wissenschaftlern, das sich über die Zukunft der Städte Gedanken macht. Das sollte international zusammengesetzt sein, nicht nur europäisch, nicht nur westlich, sondern international, damit wir über Urbanisierung im globalen Maßstab nachdenken. Auch das ist ein wichtiger Punkt, der verweist, und damit komme ich dann auch zum Schluss, der verweist auch auf die Schwäche der Forschung in diesem Bereich. Auch das habe ich gelernt in den letzten 2 Jahren. Städteforscher sind zunächst mal auf das Lokale konzentriert. Die Städteforscher, die kennen sich mit einer Stadt oder 2 Städten besonders gut aus, manchmal mit einem bestimmten Typus von Quartier. Und die Sichtweise, dass globale Urbanisierung eine Veränderungskraft im globalen Maßstab impliziert, in Bezug auf Ressourcenverbrauch, menschliche Wohlfahrt, Klimaverträglichkeit, das ist in den Stadtwissenschaften, die zunächst mal lokal schauen, zunächst keine Perspektive. Das Hochaggregieren dieser vielen Städte, die da gebaut werden, zu einem Treiber globaler Entwicklung, das ist was auch in der Forschung noch eine stärkere Bedeutung haben muss, damit wir diese Dynamiken besser verstehen und dann auch besser gestalten können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war meine Präsentation, also Geschwindigkeit und Größenordnung und Wucht wollte ich Ihnen mitteilen und ich hoffe, es ist irgendwas hängen geblieben. Dankeschön.
Der Politikwissenschaftler Professor Dirk Messner informierte uns, dass die Städte schlicht vergessen wurden, als die Politiker das 2-Grad-Ziel beschlossen. Der Umzug der Menschheit, die transformative Kraft der Städte, so hieß der Vortrag zur Eröffnung der 31. Berliner Sommeruni 2016. Morgen geht es um Zuwanderung in den Städten. Die Professorin Felicitas Hillmann wird uns dann erklären, wie sich Migration auf das Leben dort auswirkt, wo künftig 80% der Bevölkerung leben wird. Ihr merkt, ich habe Dirk Messner zugehört. Bis dann.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.